Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Podcast des Deutschen Notarinstituts aus Würzburg. Mein Name ist Andreas Bernhard, ich bin Geschäftsführer hier im Institut und mein heutiger Co-Host, zum ersten Mal im Podcast mit dabei, bist du, lieber Jonas, nicht der vielen Hörerinnen und Hörer bekannte Jonas Siegel-Dürr, sondern heute sitzt mir gegenüber Dr. Jonas Bühler, Notar aus Neu-Ulm, seit Februar 2024 und zuvor anderthalb Jahre als Referent am Deutschen Notarinstitut eingesetzt. Wir haben gleichzeitig angefangen, unsere Karriere hier im Institut verlief eine Zeit lang parallel, dann bist du Notar geworden und ich hier Geschäftsführer. Wir besprechen eins deiner Gutachten zu einem sehr praxisrelevanten Thema, zu dem du auch veröffentlicht hast. Es geht ums Grundstücksverkehrsgesetz. Das Gutachten, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie es nachlesen wollen, in der Internetdatenbank trägt die Nummer 203087. Das schreiben wir auch nochmal in die Shownotes. Sie finden es dann als Internetgutachten bei D.I. Online plus die Publikation von dir will ich noch erwähnen, lieber Jonas. Wir benutzen die jetzt hier am D.I. auch tagtäglich, wenn Anfragen kommen zum Grundstücksverkehrsgesetz. Da ist wirklich alles, was man in der notariellen Praxis braucht, einmal zusammengetragen. Veröffentlicht hast du gemeinsam mit dem Kollegen Felix Schmidt in der D.I.Z. 2023 ab den Seiten 724. Da findet sich wirklich ganz viel, was man in der Praxis braucht. Jetzt darfst du auch mal was sagen. Schön, dass du dabei bist.
Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich wirklich ganz besonders, eine große Ehre. Ich bin ja selber begeisterter Hörer dieses Podcasts und freue mich wirklich sehr, heute dabei sein zu dürfen.
Und du hast auch Ende des Jahres 2023, als es bei uns so in die heiße Phase der Konzeption dieses Podcasts ging, immer ganz stark dafür Werbung gemacht, wir mögen das bitte machen und wir mögen bitte noch mehr Folgen produzieren. Und dich am Anfang auch als Testhörer angeboten. Also du warst da von vornherein ein großer Förderer und jetzt hoffe ich doch auch Fan. Also insofern schön, dass du, schön, dass es heute mal klappt. Ich stelle einmal den Sachverhalt vor, der geht wie folgt. Wir haben einen Landwirt und der möchte von hier zwei Verkäufern je einen Acker, also ein landwirtschaftliches Grundstück mit einer Größe von jeweils etwas mehr als einem Hektar kaufen. Also am Ende ist geplant, dass da also zwei Grundstücke erworben werden, die jeweils über einen Hektar groß sind. Und seine Ehefrau, die ist nicht Landwirtin, soll am Ende im Ergebnis Miteigentümerin zu drei Viertel dieser Ackergrundstücke werden. Also so ist es geplant. Am Ende des Tages, wenn die das, was jetzt gleich beschrieben wird, durchgezogen haben, soll der Ehemann Miteigentümer zu einem Viertel sein und die Ehefrau Miteigentümerin zu drei Viertel dieser beiden Grundstücke. Und jetzt geht es den beiden darum, dass sie das nach dem Grundstücksverkehrsgesetz und nach dem Reichssiedlungsgesetz halt unfallfrei durchbringen. Also das muss sowohl die Genehmigung muss sowohl erteilt werden, als auch das Vorkaufsrecht nach dem Reichssiedlungsgesetz nicht ausgeübt werden, damit es am Ende des Tages auch klappt. Und sie haben sich also Folgendes überlegt, um diese Genehmigungsfähigkeit nach dem Grundstücksverkehrsgesetz da zu erhalten und um Vorkaufsrechte nach dem Reichssiedlungsgesetz, ich sag's jetzt mal so, zu umgehen oder eben nicht einschlägig zu machen. Erwirbt jetzt der Ehemann in dem Kaufvertrag zunächst mal einen Miteigentumsanteil von 60 Hundertstel, also er erwirbt zu 60% und die Ehefrau zu 40%. Und der Ehemann schildert, dass das also mit dem Bauernverband so besprochen sei, dass man, wenn man das so macht, eben auch kein Vorkaufsrecht nach dem Reichssiedlungsgesetz auslöst. Und in einem zweiten, also in einem Folgevertrag, würde dann der Ehemann an die Ehefrau nochmal weitere 35% übertragen. Also jetzt muss man ein bisschen mitrechnen, aber die Idee ist quasi die, Ehemann, Klammer auf, der Landwirt, Klammer zu, und seine Ehefrau treten auf Käuferseite auf und erwerben zu Miteigentumsquoten wie folgt, der Ehemann 60% und die Ehefrau 40%. Und dann geht man eben ein paar Wochen später, nachdem das erledigt ist, nochmal zum Notar oder zur Notarin und überträgt dann nochmal von dem Ehemann an die Ehefrau 35%. Die Ehefrau hat dann 40 plus 35 ist gleich 75, also die drei Viertel, die sie am Ende auch haben soll. Das Ganze wird eben so gemacht, um nach Möglichkeit das Ganze nach dem Grundstücksverkehrsgesetz genehmigungsfähig hinzukriegen und auch kein Vorkaufsrecht nach dem Reichssiedlungsgesetz auszulösen. Also diese Situationen haben wir auch in unserer Anfragenpraxis immer mal wieder. Der Notar oder die Notarin schildert uns, die Käufer, die Erwerber haben gesagt, der Bauernverband hätte sie dahingehend beraten. Und wir sind natürlich dann ganz hinten in der Informationskette. Also es kann sein, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bauernverbands den Leuten was anderes gesagt haben und die das nur anders verstanden haben. Es kann auch sein, dass die denen genau das gesagt haben, die Beteiligten es aber der Notarin oder dem Notar nicht richtig schildern. Und dann gibt es auch auf dem Weg des Notars oder der Notarin zu uns ja nochmal die Möglichkeit von Ungenauigkeiten. Also wir haben da oft so ein bisschen auch selber Unklarheit darüber, was da im Einzelnen dann empfohlen wurde. Es ist jedenfalls nicht so, dass wir alles glauben, was da erzählt wird. Also manchmal erscheint es uns dann doch auch einigermaßen unglaubwürdig, aber das sei jetzt hier nur am Rande erwähnt. Das werden Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen in der Praxis, ja noch besser wissen als wir, was die Leute alles sagen, was ihnen jemand gesagt hat, was dann wie funktioniert. Das ist ja ein bekanntes Problem und ja auch Aufgabe von uns Notarinnen und Notaren, dann da eben den wahren Willen und die Rechtslage zu ermitteln. Gut, bevor wir jetzt anfangen mit der konkreten Falllösung, die Frage, die uns gestellt wird, ist wie folgt: Handelt es sich bei dieser Gestaltung um ein Umgehungsgeschäft? Also besteht hier die Gefahr, dass doch ein Vorkaufsrecht ausgeübt wird? Schieben wir einen kleinen Teil ein zu Grundlagen des Grundstücksverkehrsgesetzes, des Reichssiedlungsgesetzes. Und lieber Jonas, bevor du damit anfängst, hast du mich gebeten, die zwei zentralen Normen, die wir da brauchen, einmal feierlich zu verlesen. Der erste Paragraph ist Paragraph 2 des Grundstücksverkehrsgesetzes. Da geht es um genehmigungspflichtige Geschäfte. Ich lese jetzt nur den Absatz 1 vor. Der Absatz 1 lautet: Die rechtsgeschäftliche Veräußerung eines Grundstücks und der schuldrechtliche Vertrag hierüber bedürfen der Genehmigung. Ist ein schuldrechtlicher Vertrag genehmigt worden, so gilt auch die in Ausführung des Vertrages vorgenommene Auflassung als genehmigt und die Genehmigung kann auch schon vor der Beurkundung des Rechtsgeschäfts erteilt werden. Also da steht drin, dass Veräußerung und schuldrechtlicher Vertrag der Genehmigung bedürfen. Nach § 1 des Grundstücksverkehrsgesetzes ergibt sich, dass dieser Abschnitt, also diese Regelung, nur für landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Grundstücke sowie für Moor- und Ödland gilt, das in landwirtschaftliche oder forstwirtschaftliche Kultur eingebracht werden soll. Aber das, denke ich, ist allen Hörerinnen und Hörern, allen Praktikerinnen und Praktikern ja bekannt, dass das Grundstücksverkehrsgesetz in erster Linie dann für landwirtschaftliche Grundstücke gilt. Also das ist genehmigungsbedürftig und dann daran anknüpfend in § 4 des Reichssiedlungsgesetzes, der die Voraussetzungen des Vorkaufsrechts regelt, heißt es dann: Wird ein landwirtschaftliches Grundstück in der Größe von 2 Hektar aufwärts durch Kaufvertrag veräußert, so hat das gemeinnützige Siedlungsunternehmen das Vorkaufsrecht, wenn die Veräußerung einer Genehmigung nach dem Grundstücksverkehrsgesetz bedarf und die Genehmigung nach § 9 des Grundstücksverkehrsgesetzes nach der Auffassung der Genehmigungsbehörde zu versagen wäre. Dieser Konnex, das ist, da muss man, finde ich, wenn man die Fälle mal wieder eine Zeit lang nicht hatte, immer wieder drüber nachdenken. Dieses Vorkaufsrecht nach dem Reichssiedlungsgesetz besteht nur, wenn wir ein genehmigungspflichtiges Geschäft haben und wenn die Genehmigung nach Ansicht der zur Erteilung der Genehmigung zuständigen Stelle zu versagen wäre. Also das ist der Anknüpfungspunkt für dieses Vorkaufsrecht. Wir haben nicht immer ein Vorkaufsrecht, wenn was genehmigungsbedürftig ist, aber wir haben dann eben ein Vorkaufsrecht, wenn etwas genehmigungsbedürftig ist und die Genehmigung zu versagen wäre. Daran knüpft dieses Vorkaufsrecht an. Ja, Jonas, du hast uns viel zu erzählen. Wir fangen, wie gesagt, an mit einem kleinen Vorspann, in dem du uns ein paar allgemeine Dinge erzählst zum Grundstücksverkehrsgesetz, zum Reichssiedlungsgesetz, und dann anschließend wiederholen wir nochmal ganz kurz den Fall und steigen in die Falllösung ein.
Ja, vielen Dank, Andreas. Also diese Verknüpfung, die du angesprochen hast, die ist in der Tat sehr wichtig und wir kriegen auch in der Praxis oft die Fragen gestellt zum Vorkaufsrecht. Allerdings muss man sich eben zunächst die Frage stellen, ob das überhaupt genehmigungspflichtig ist, dieses Geschäft. Und da spielt dann oft die Musik, und da würde ich auch gerne noch eine aktuelle BGH-Entscheidung mit nennen in dem Kontext, die diese Verknüpfung auch sehr gut aufgreift. Also wenn wir ein solches genehmigungspflichtiges Geschäft haben, da kommen wir auch nachher noch ein bisschen dazu, wie die Voraussetzungen sind, auch wenn die im konkreten Fall jetzt hier nicht problematisch sind, dann haben wir eben das Bedürfnis einer Genehmigung. Und wenn man so ein bisschen dann das Gesetz anguckt, kommt man dann eben dazu, dass es Versagungsgründe gibt, die, wie ich auch noch gleich etwas näher aufgreifen will. Wichtig ist mir jetzt von dieser Verknüpfung einen Punkt, den ich hervorheben möchte, nämlich, du hast es gerade schon gesagt, dieses Vorkaufsrecht nach dem Reichssiedlungsgesetz knüpft ja an einen Vertrag, der einer solchen Genehmigung nach dem Grundstücksverkehrsgesetz bedarf. Bevor diese Genehmigung erteilt ist, ist der Vertrag schwebend unwirksam. Und die Dogmatiker unter Ihnen, liebe Hörer, werden jetzt natürlich dann schon sozusagen den Appell verstanden haben. Was ist nämlich hier die Besonderheit? Die Besonderheit ist, wir haben einen schwebend unwirksamen Vertrag. Ich kann trotzdem die Auflassungsvormerkung schon eintragen lassen, aber ich habe einen schwebend unwirksamen Vertrag und an diesen knüpft ein Vorkaufsrecht an. Und das ist ein großer Unterschied zu beispielsweise dem Vorkaufsrecht nach dem Baugesetzbuch. Das ja auf den, die 464 folgende BGB werden da in Bezug genommen, also auf einen rechtswirksamen Kaufvertrag abstellt. Und das ist der große Unterschied bei dem Vorkaufsrecht nach dem Reichssiedlungsgesetz. Und wenn man sich da eben, du hast es gerade schon vorgelesen, auch den Paragraphen 4 anschaut und dann in der Folge den Paragraphen 8 des Reichssiedlungsgesetzes, da heißt es, dass die auf das Vorkaufsrecht nach dem Reichssiedlungsgesetz sind 464 Absatz 2 und so weiter BGB sinngemäß anzuwenden. Nicht anzuwenden ist 464 Absatz 1, der ja eben sagt, man braucht einen wirksamen, einen rechtswirksamen Kaufvertrag. Und das bedeutet, und da möchte ich jetzt eben diese BGH-Entscheidung auch kurz einfließen lassen, die ist Ihnen allen bekannt, ich glaube aus Mai oder Juni 2025 jetzt ganz aktuell, da hat der BGH ja nochmal betont, wenn also dieses Vorkaufsrecht noch nicht wirksam ausgeübt wurde, was ja auch wieder über dann die Genehmigungsbehörde mitgeteilt wird, auch da zeigt sich ja wieder die Verknüpfung, also Stichwort § 12 Grundstücksverkehrsgesetz, wenn die noch nicht ausgeübt ist, kann ich durch Rücknahme des Antrags oder durch Aufhebung des Vertrages die Ausübung des Vorkaufsrechts tatsächlich verhindern. Der Hintergrund ist aber, wie gesagt, dass ich noch gar keinen rechtswirksamen Kaufvertrag habe. Das heißt, dieses Vorkaufsrecht nach dem Reichssiedlungsgesetz besteht nur, wenn ich dieses Genehmigungsverfahren betreibe. Und dann ist die Besonderheit, dass nach dem § 8 Reichssiedlungsgesetz an einen schwebend unwirksamen Vertrag ein Vorkaufsrecht anknüpft, bedeutet eben auch, bis die Mitteilung erfolgt ist, im BGH-Fall war sie dann schon erfolgt, aber er hat es ja nochmal betont, bis diese Mitteilung erfolgt ist, kann ich den Antrag zurücknehmen, kann ich das Genehmigungsverfahren stoppen, den Vertrag aufheben und kann dadurch tatsächlich verhindern, dass dieses Vorkaufsrecht nach dem Reichssiedlungsgesetz ausgeübt wird. Und das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt. Da wird in der Praxis dann eben die Frist verlängert. Und wenn man diesen Bescheid dann entsprechend bekommt, man hat ja dann die Vollmacht oder hat sich den Vertrag eben einräumen lassen, dann wird man den Beteiligten sagen müssen, hatte ich auch schon mehrfach, dass man dann also die Chance noch hat, solange diese Mitteilung über die Ausübung nicht zustande gekommen ist, zum Beispiel durch Rücknahme des Antrags oder durch Aufhebung des Vertrags tatsächlich zu verhindern, dass das Vorkaufsrecht ausgeübt wird. Und das ist ein großer Unterschied. Das hatte ich tatsächlich erst letzte Woche im Amt. Da haben die Beteiligten ganz aufgeregt angerufen und hatten mitgeteilt, dass also das Vorkaufsrecht nach dem Baugesetzbuch möglicherweise ausgeübt werden soll und wollten den Vertrag aufheben. Und da habe ich das Problem. Dieses Vorkaufsrecht knüpft ja an einen rechtswirksamen Kaufvertrag an.
Da nützt mir die Aufhebung nichts.
Nützt ja. nichts. Und das ist ein großer Unterschied. Das ist einfach wichtig für die Praxis auch zu betonen, weil wir hatten, ich erinnere mich gerade in meiner Endzeit hier, so November, Dezember, hatten wir viele Anfragen zum Grundstücksverkehrsgesetz und Reichssiedlungsgesetz und gefühlt ein Drittel davon betraf die Frage,
die Ausübung des Vorkaufsrechts noch irgendwie abwenden. Also das ist die dogmatische Besonderheit. Wir hatten das auch in unserer Podcast-Folge Nummer 34, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lust haben, da nochmal reinzuhören, auch schon mal besprochen, damals mit dem Kollegen Dr. Pechtel. Da ging es um eine ähnliche Konstellation, aber das ist was man ja vielleicht für die Praxis so ein bisschen sich merken kann, dass es hier halt geht, wegen dieser etwas einmaligen Verknüpfung des Vorkaufsrechts mit der Genehmigungsbedürftigkeit und der potenziellen Versagung der Genehmigung. Ganz andere Systematik, als wir sonst aus den Vorkaufsrechten eben entsprechend kennen. Okay, also das wäre das eine, was man mitnehmen kann, insbesondere jetzt ja auch bestätigt durch den BGH, dass das so richtig ist. Also insofern stehen wir da jetzt auch auf sicheren Füßen. Was kannst du uns denn du kannst uns ganz viel erzählen zum Grundstücksverkehrsgesetz und zum Reichssiedlungsgesetz, das weiß ich schon, ne? Aber was hast du denn noch so an Basics, die man vielleicht mitnehmen kann?
Also wir haben das in dem Aufsatz sehr ausführlich dargestellt, das soll jetzt auch nicht von der Falllösung zu stark ablenken, was man halt für die Praxis natürlich bedenken muss, das wissen Sie aber alle, wir haben ja eben die Grundbuchsperre, solange die Genehmigung nicht da ist. Wie gesagt, die Auflassungsvormerkung kann ich eintragen, bevor die Genehmigung erteilt ist. Was vielleicht noch interessant ist, es gibt eben dieses Zeugnis über die Genehmigungsfreiheit, § 5 Grundstücksverkehrsgesetz, was wir auch relativ häufig einholen in der Praxis, um auf Nummer sicher zu gehen. Und da ist eben spannend, wenn Sie sich jetzt sozusagen das Familienrecht vor Augen führen, wir haben ja da die Genehmigungspflichten, 855 fortfolgende BGB, da habe ich ja das Problem, dass wenn das Gericht mir sagt, wir brauchen keine Genehmigung, dass ich noch nicht auf der sicheren Seite bin. Hier ist es allerdings so, dass dieses Negativattest, dieses Zeugnis über die Genehmigungsfreiheit tatsächlich bindend ist. Mhm. § 5 Satz 2 sagt, es steht der Genehmigung gleich. Also darauf
kann man sich verlassen. Ich lese mal vor, dem § 5 Grundstücksverkehrsgesetz, Zeugnis über die Genehmigungsfreiheit ist zur Veräußerung die Genehmigung nicht notwendig. So hat die Genehmigungsbehörde auf Antrag ein Zeugnis darüber zu erteilen. Das Zeugnis steht der Genehmigung gleich. Und du hast jetzt den Vergleich gezogen zu den Negativattesten, die man sich in familienrechtlichen Kontexten manchmal holt, dass man eben sagt, naja, wir fragen jetzt sicherheitshalber mal beim Familiengericht an, ob die ein bestimmtes Rechtsgeschäft für genehmigungsbedürftig halten. Und wenn man dann da ein sogenanntes Negativattest des Familiengerichts bekommt, dann ist es letzten Endes eine Auskunft über die private Rechtsmeinung desjenigen, der dieses Zeugnis erteilt hat, aber das hat keine rechtsgestaltende Wirkung. Das heißt, es kann sein, dass es trotzdem noch genehmigungsbedürftig ist und wenn die Genehmigung dann fehlt, wäre entsprechend ja auch der Vertrag unwirksam. Aber das ist hier eben im Grundstücksverkehrsgesetz etwas praxisfreundlicher geregelt. Auf dieses negative Attest kann ich mich wirklich verlassen.
Genau, und dafür noch zwei, drei Hinweise noch zum Grundbuchverfahrensrecht, den Konnex, also § 7 Absatz 1, der eben sagt, dass ich diese Grundbuchsperre habe, also ich muss entsprechend diese Genehmigungsbedürftigkeit dann, also die Genehmigung oder das Negativattest vorlegen, wenn das Grundbuchamt das entsprechend verlangt. Was vielen nicht bekannt ist, ist der § 7 Absatz 3, eine Fiktion, also wenn ich eine Eintragung, wenn eine Eintragung vorgenommen wird seitens des Grundbuchamts, obwohl das Geschäft hätte genehmigt werden müssen und es ist ein Jahr vergangen, so gilt es grundsätzlich als genehmigt. Also das ist auch relevant.
Die Zeit heilt diese Wunde.
Ja, zumindest in Teil. Es gibt eine Ausnahme, aber das ist einfach natürlich wichtig. Was sehr wichtig ist noch, also jetzt in aller Kürze, es gab eben die Föderalismusreform, also die Möglichkeit besteht, dass die Länder abweichende Vorschriften erlassen. Das heißt, das Grundstücksverkehrsgesetz und auch das Reichssiedlungsgesetz können durch Landesgesetz vollständig ersetzt oder aber ergänzt werden. Und wir kommen ja, der Fall, den wir jetzt betrachten, das spielt ja in Bayern. Da ist also eine Ergänzung, also das gibt quasi bayerische Vorschriften, die Gesetze konkretisieren oder ergänzen. Aber ich habe natürlich als Notar in Neu-Ulm auch viel Geschäft in Baden-Württemberg, viele Grundstückssachen in Baden-Württemberg. Und da ist das ASVG. Und also in Baden-Württemberg wurde das Grundstücksverkehrsgesetz und auch das Reichssiedlungsgesetz vollständig ersetzt durch das ASVG. Das sollte man also nicht übersehen. Und die Länder können da tatsächlich beispielsweise auf den wirtschaftlichen Grundstücksbegriff abstellen. Also das, wenn man vielleicht mal, willst du euch mal die bayerische Norm vorlesen, Artikel 2 des Agrarstrukturgesetzes?
Mache ich gerne. Da gibt es das bayerische Agrarstrukturgesetz, wie du schon gesagt hast, eine Ergänzung letztlich des Grundstücksverkehrsgesetzes für Bayern. Da heißt es dann in Artikel 2 unter Freigrenzen, die dingliche Veräußerung eines Grundstücks im Sinne des § 1 Grundstücksverkehrsgesetz und der schuldrechtliche Vertrag hierüber sind abweichend von § 2 Grundstücksverkehrsgesetz bis zu einer Größe von weniger als einem Hektar genehmigungsfrei. Gibt eine Rückausnahme. Satz 2 heißt es dann, die Größe des Grundstücks errechnet sich dabei unter Einschluss von Grundstücken, die innerhalb von 3 Jahren vor dem Geschäft aus dem im Zuständigkeitsbereich derselben Kreisverwaltungsbehörde gelegenen Grundbesitz des Veräußernden genehmigungsfrei veräußert wurden. Also das kennt man als Notarin, als Notar in der bayerischen Praxis ja, dass man immer fragen muss, haben Sie binnen der letzten 3 Jahre noch andere landwirtschaftliche Grundstücke veräußert, weil man das dann zusammenaddiert. Das meinst du mit diesem wirtschaftlichen Grundstücksbegriff, anderer als der Grundstücksbegriff, wie wir ihn jetzt eben zum Beispiel aus dem Grundbuchrecht kennen. Ne?
Genau, und also
das Grundstück im Rechtssinne.
Genau, und so das Grundstücksverkehrsgesetz stellt eigentlich auch das Grundstück im Rechtssinne ab. Und in Bayern eben ist so eine wirtschaftliche Betrachtung an die Stelle getreten, weil ich eine Addition habe von den Veräußerungen, die in einem gewissen Bezirk innerhalb der letzten 3 Jahre erfolgt sind.
Und wie ist es in Baden-Württemberg?
In Baden-Württemberg gibt es da auch Betrachtungen, wie es zusammenliegt. Also ich gucke da aber tatsächlich immer noch vorher ins Gesetz rein, muss ich sagen. Wenn wir ein Thema haben, häufig sind die Pläne in Praxis sind häufig, dass die Leute weit, weit drunter liegen. Mhm, okay, sowohl ein Hektar, wir haben ja in Bayern teilweise auch 2 Hektar, wenn es eine Kommune betrifft, dann ist nach Satz 3 sind es 2 Hektar. Wir sind häufig deutlich drunter oder so deutlich drüber, dass es sich die Frage gar nicht stellt.
Aber klar, nach dem Grundstücksverkehrsgesetz wäre ja eigentlich bei jedem Grundstück, bei jedem landwirtschaftlichen Grundstück die Genehmigung einzuholen und das bayerische Agrarstrukturgesetz sagt ja, also bis zu einem Hektar ist es alles genehmigungsfrei.
Und es gibt eben, das haben wir im Aufsatz auch dargestellt, verschiedene Rechtsgrundlagen in den verschiedenen Bundesländern. Also ich glaube 0,3 oder 0,5 Hektar gibt es Bundesländer, dann eben 1 Hektar ist relativ häufig, das haben wir ja in Bayern im Grundsatz auch. 2 Hektar ist auch immer mal wieder. Und eben die Frage, welche Grundstücke sind denn relevant? Also kommt es nur auf das konkret veräußerte Grundstück an oder eben wie in Bayern auch vielleicht auf die in den letzten 3 Jahren in demselben Bezirk da etwas vereinfacht.
Also im Einzelfall ist es relativ kompliziert. Das zeigt ja auch die Vielzahl an Anfragen, die wir dazu kriegen. Ja. Genau. Und da muss man nochmal unterscheiden. Es kann natürlich auch sein, dass die Freigrenzen für die Genehmigung nach dem Grundstücksverkehrsgesetz andere sind als nach dem Reichssiedlungsgesetz. Also auch nach dem Reichssiedlungsgesetz gibt es ja nach der Föderalismusreform die Möglichkeit, auf Länderebene abweichende Regelungen zu treffen. Sinnvollerweise ist es dann natürlich gleich geschaltet, dass man sagt, okay, also wenn ich bis zu einem Hektar keine Genehmigung nach dem Grundstücksverkehrsgesetz brauche, dann macht es auch Sinn, wenn auch erst für Grundstücke, die größer sind, dann auch ein Vorkaufsrecht nach dem Reichssiedlungsgesetz besteht. Aber es gibt jetzt keinen gesetzlichen Zwang, der sagt, es muss immer gleich laufen, sondern es ist eine Frage des Geschicks des jeweiligen Landesgesetzgebers, ob er das auch immer gleich laufen lässt.
Absolut. Und zum Beispiel auch, man kann auch sagen, dass dieses Vorkaufsrecht, das man dann eher landesgesetzlich bestimmen kann, überhaupt nicht daran anknüpft, dass die Genehmigung zu versagen wäre. Also man ist da relativ frei. Vielleicht noch ein Punkt aus der Praxis, aber dann lasse ich den Exkurs dann auch langsam bleiben. Man kennt als Notar in Bayern oder als Assessor in Bayern natürlich auch diese Versicherung, die dann oft abgegeben wird. Das sind also die Veräußerer sagen, sie versichern innerhalb der letzten 3 Jahre nicht über mehr als 1 Hektar Land oder forstwirtschaftlichen Grund verfügt zu haben. Und da einfach diese Versicherung wird von manchen Gerichten als relevant erachtet. Deshalb kann man die durchaus auch aufnehmen. Also da gibt es Entscheidungen, das hatten wir damals recherchiert, die wirklich sagen, ja, wenn es diese Versicherung gibt, darf das Grundbuchamt eben nur bei Zweifeln darüber wirklich nochmal nachhaken. Okay. Anders ja übrigens nur als sozusagen als Kontrast, wenn man beim 1365 BGB, also wenn es darum
geht. Also man merkt, dass du Familienrecht auch als Hobby betreibst. Ja.
Wenn es also um diese Veräußerung geht, also Veräußerung des Vermögens im Ganzen in Anführungsstrichen, da wird ja oft auch diese Versicherung abgegeben. Also der Veräußerer versichert nicht über sein Vermögen ganz zur Verfügung, sodass eine Zustimmung seines Ehegatten nicht erforderlich ist. Und das ist aber ja gerade, hat er grundsätzlich keine Indizwirkung, sondern BGH sagt ja im Gegenteil sogar, das kann gerade schlecht sein, weil das den Erwerber gerade bösgläubig machen kann. Deshalb bitte da nicht der, sozusagen der Versuchung erliegen, dass man sagt, oh, die Versicherung ist vielleicht schlecht, sondern im Grundstücksverkehrsgesetz, zumindest wenn man eine solche Regelung hat wie in Bayern, ist es tatsächlich sinnvoll, eine solche Versicherung aufzunehmen. Im Einzelfall muss ich aber sagen, in der Praxis gehen wir halt oft auf Nummer sicher, weil es auch viele ungeklärte Fragen gibt. Also zum Beispiel, was ist bei veräußernden Bruchteilseigentümern, wenn die anderweitig noch verfügt haben und nur kumuliert über diese Hektargrenze kommen. Was ist auch erstaunlich, dass es nicht geklärt ist, dass bei Erbengemeinschaften kommt es dann nur auf den Erblasser an, kommt es nur auf die Erben an. Also da holt man ehrlicherweise in der Praxis sich oftmals die Sicherheit und das Negativzeugnis, weil das ja eben dann auch mit den Grundbuchvollzug ermöglicht. Aber das vielleicht mal wirklich so als grobe Einrahmung. Also Sie sehen, da gibt es sehr, sehr viele Fragen, das ist ja wirklich auch nur ein Überblick gewesen. Aber wichtig ist einfach diese Verknüpfung von der Genehmigungsbedürftigkeit und diesem Vorkaufsrecht. Wir sind ja jetzt hier in Bayern, wo also das Grundstücksverkehrsgesetz und Reichssiedlungsgesetz im Grundsatz, was heißt im Grundsatz, die gelten und ist nur modifiziert, was sich eben auch im Sachverhalt nochmal widerspiegeln wird, weil die Leute, und das erlebe ich auch sehr oft, vor allem eben sich auf das Vorkaufsrecht stürzen. Also
klar, vor dem Vorkaufsrecht haben die Angst, dass man davor noch so eine Genehmigung braucht, naja, die wird man schon kriegen, weil es ja Land wird, aber dass man dann irgendwie doch befürchtet, naja, vielleicht kommt am Ende einer und versagt und zieht mir dann das Ganze mittels Vorkaufsrecht doch noch irgendwie vor der Nase weg. Also dieser Konnex, wann im Einzelfall dieses Vorkaufsrecht besteht, da müssen ja auch wir uns immer noch mal wieder reindenken und uns konzentrieren, die wir da ja eigentlich doch sowohl im Umgang mit dem Gesetz als auch im Umgang mit diesen Fällen geübt sind. Und dann habe ich großes Verständnis dafür, wenn das jetzt bei dem ein oder anderen Käufer nicht sofort so sortiert dann eben auch auf dem Schirm ist. Nochmal kurz zurück zu unserem Sachverhalt. Also wir hatten diese Konstellation, wir haben einen Landwirt, der kauft gemeinsam mit seiner Frau ein landwirtschaftliches Grundstück mit einer Größe von über 1 Hektar. Er kauft es mit ihr im Verhältnis 60-40, also er kauft 60%, die Ehefrau kauft 40%. Und geplant ist von Anfang an, dass sie dann ein paar Wochen später, wenn das erledigt ist, nochmal zum Notar gehen und die Ehefrau dann nochmal vom Ehemann 35% übertragen erhält als Empfängerin, sodass am Ende des Tages sie dann Eigentümerin zu 3/4 ist und ihr Landwirt, Ehemann, Eigentümer zu 1/4. So soll es sein. Wir können jetzt für die Anwendbarkeit des Grundstücksverkehrsgesetzes davon ausgehen, es ist anwendbar. Wir haben auch diese Größe überschritten, also wir sind über 1 Hektar, es ist ein landwirtschaftliches Grundstück. Und demnach sind wir jetzt eben bei der Frage, muss da jetzt die Genehmigung erteilt werden? Wir sind jetzt erstmal nur im Grundstücksverkehrsgesetz in dieser Frage, es ist genehmigungsbedürftig, aber ist es auch genehmigungsfähig? Jonas, steigen wir an der Stelle mal in die Lösung unseres Falles ein.
Genau, also im Gutachten, das lag daran, wie die Anfrage gestrickt war, sind wir sozusagen kurz noch drauf eingegangen, was wird hier eigentlich veräußert? Wird hier ein ganzes Grundstück veräußert oder Miteigentumsanteile? Das würde ich jetzt gerne etwas knapper halten, weil es darauf nicht entscheidend ankommt. Also das ist jetzt nicht maßgeblich für den Fall. Wir haben letztlich eine Genehmigungsbedürftigkeit. Und dann ist die Frage, wenn wir jetzt auch davon ausgehen, wir haben hier keine Ausnahmen und so weiter, wir müssen uns die Frage stellen, wie wird denn diese Genehmigung hier, wie wird dieses Genehmigungsverfahren ausgehen? Wir haben jetzt im Sachverhalt keine Information, das ist nach § 8 Grundstücksverkehrsgesetz zwingend eine Genehmigung, dass eine Genehmigung zu erteilen ist. Also das ist die Pflicht zur Erteilung der Genehmigung. Das ist in sehr eng begrenzten Fällen, die hier nicht einschlägig also sind.
Der Paragraph 8 Grundstücksverkehrsgesetz, der fängt an mit die Genehmigung ist zu erteilen, wenn. Und da kommen so ein paar Fälle, die wir hier aber nicht haben.
Genau.
Und wenn wir nicht im Paragraph 8 sind, dann schauen wir uns den Paragraph 9 an. Der Paragraph 9, der ist dann ein bisschen schwerer zu lesen, aber da geht es dann eben im Ausgangspunkt und für uns in den meisten Fällen immer darum, dass wir uns überlegen, da ist es, die Genehmigung darf nur versagt oder durch Auflagen oder Bedingungen eingeschränkt werden, wenn Tatsachen vorliegen, aus denen sich ergibt, dass die Veräußerung eine ungesunde Verteilung des Grund und Bodens bedeutet. Also diese ungesunde Verteilung von Grund und Boden, unbestimmter Rechtsbegriff, hat man dann schon öfter in diesem Kontext gehört. Und den gilt es dann eben entsprechend auszufüllen.
Genau, also das ist der, der in der Praxis am häufigsten ist. Es gibt ja noch weitere. Mhm. Aber das ist der, der mit Abstand am relevantesten ist. Also diese ungesunde Verteilung von Grund und Boden. Und das ist, das steht auch im neuen Absatz 2, regelmäßig der Fall, wenn die Veräußerung Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur widerspricht.
Also und man hat den einen unbestimmten Rechtsbegriff durch den anderen weiteren, übersetzt.
Genau. Ja, sehr gut. Und das ist nach der Rechtsprechung der Fall. Und jetzt kommt eben genau wieder das, was ich auch vorhin angedeutet habe mit diesem Konnex. Wenn ein landwirtschaftliches Grundstück an einen Nichtlandwirt veräußert wird, obwohl ein Landwirt die Fläche zur Aufstockung seines Betriebs dringend, das ist ein bisschen umstritten, benötigt und bereit und in der Lage ist, dieses Land zu erwerben. Also das ist, wenn also ein, auf Deutsch sagt, an einen Nicht-Landwirt verkauft wird, obwohl es ein Landwirt dann benötigen würde, etwas verkürzt dargestellt. Und das ist auch häufig, wenn die Leute in der Praxis fragen, so viel sagt dann die künstliche Intelligenz oder Google dann auch, dass es also irgendwie darauf ankommt vielleicht, ob da ein Landwirt, das, der irgendwie halbwegs umliegend ist, das erwerben möchte. Und relevant ist dann natürlich die Frage, wird an einen Landwirt veräußert oder an einen Nicht-Landwirt?
Und hier kommt jetzt dann dieser clevere oder auch nicht so clevere Gedanke unseres Erwerbers wieder, der sagt, naja, wenn ich jetzt 60% erwerbe, dann erwerbe ich ja sozusagen, das meiste erwerbe ja ich bin der Landwirt. Ja? Und dann haben wir also keine ungesunde Verteilung von Grund und Boden, weil dann passt es ja. Dann bleibt ja sozusagen, ich weiß nicht, Bauernland in Bauernhand. Ja,
genau. Also da, wie gesagt, wir lassen jetzt die ganzen Streitigkeiten weg. Wer ist eigentlich Landwirt? Was ist bei Verpachtung? So gibt es also auch viele umstrittene Fragen. Wir nehmen an, er ist Landwirt, sie ist nicht Landwirtin. Mhm. Dann stellt sich eben in der Tat genau die Frage, was ist eigentlich, wenn überwiegend an einen Landwirt verkauft wird, aber zudem auch noch an einen Nicht-Landwirt?
Das ist eigentlich die Kernfrage auch dieses Gutachtens, genau. Wenn man es jetzt nach 28 Minuten Aufnahme mal irgendwie so zusammenstellen. Also habe ich hier ungesunde Verteilung von Grund und Boden im Sinne von 9 Absatz 1 Nummer 1 des Grundstücksverkehrsgesetzes, wenn wir überwiegend an einen Landwirt, aber eben zum Teil auch an einen Nicht-Landwirt veräußern. Ne?
Und da haben wir damals tatsächlich auch im Rahmen unseres Aufsatzes haben wir da nichts zu gefunden, also keine Rechtsprechung, die das ausdrücklich so entschieden hätte. Und wir haben uns damals Gedanken gemacht, unseres Erachtens sind beide Auffassungen vertretbar. Man könnte einerseits sagen, wir haben dann eine Bruchteilsgemeinschaft. Wenn der Landwirt die Mehrheit hat, kann er 745 Absatz 1 BGB die ordnungsgemäße Verwaltung und Benutzung ja auch durchsetzen.
In dieser Bruchteilsgemeinschaft kann er durchregieren, weil er hat die Mehrheit.
Genau, zumindest was diese Maßnahmen angeht.
Ja.
Dagegen könnte man natürlich auch wieder sagen, er müsste das unter Umständen sehr, sehr umständlich im Klagewege durchsetzen. Also so richtig praktikabel ist es nicht, wenn die sich zerstreiten würden. Andererseits hat natürlich auch jeder Miteigentümer immer die Möglichkeit, die Teilungsversteigerung zu beantragen. Also das Ganze in Teilungsversteigerung zu bringen, wenn die das nicht ausschließen. Also ist etwas kritisch, praktisch gesehen. Und das sollte man eben durchaus im Blick behalten. Das haben wir da auch im Gutachten aufgeführt. Wenn Sie...
Da wird es jetzt sehr bayerisch
kurz. Genau, da wird es jetzt kurz sehr bayerisch, aber nur kurz. Also wenn Sie in Bayern sind, wenn Sie das blaue Handbuch vor sich haben, ist das die Ziffer 431. Da gibt es also eine Bekanntmachung vom Bayerischen Staatsministerium, die so ein bisschen das Verfahren abbildet und nur in aller Kürze. Da wird in der Tat der Bayerische Bauernverband eben zu einer Stellungnahme aufgefordert und rein praktisch, der Sachverhalt war ja
auch so geschildert. Zwar schon zu einer Stellungnahme bezüglich der Genehmigung.
Genau. Ne? Rein praktisch, wenn der Bauernverband eben dann vorher schon mitgeteilt hat, das passt alles, dann dürfte das natürlich große Indizwirkung haben. Ist jetzt alles hier nicht sozusagen dogmatisch hundertprozentig fundiert, aber rein praktisch gesehen kann es also gut sein, dass wenn der Bayerische Bauernverband sich so positioniert, zu sagen, das funktioniert dann schon, vielleicht eben mit dem Argument 745, der kann ja das durchsetzen, dann wird also mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit die Genehmigungsbehörde dem auch folgen. Und dann würde man in der Folge tatsächlich dazu kommen, wenn man das jetzt mal unterstellt, dass dieses Geschäft zu genehmigen wäre.
Wenn es zu genehmigen wäre, dann hätten wir die Voraussetzungen für das Vorkaufsrecht nach dem Realisierungsgesetz nicht.
So ist es, Klammer auf, außer Umgehung.
Außer Umgehung, gut, dazu kommen wir gleich noch. Genau. Ja, aber das wäre so das Ergebnis. Das heißt, dieser Plan vom Bauernverband, wenn er denn wirklich so empfohlen worden würde, der würde aufgehen.
Der könnte in dem Fall dann aufgehen. Was man noch überlegen kann, das haben wir im Gutachten noch angedacht, ist, ob man so eine gespaltene Genehmigungsfähigkeit heranzieht, dass man sagt, man kann also einen Teil genehmigen, einen Teil nicht. Dagegen spricht aber, und das halte ich auch weiterhin für richtig, dass die Möglichkeit besteht, von den Behörden die Genehmigung durch Auflagen oder Bedingungen zu erteilen, also 9, 10 und 11 des Grundstücksverkehrsgesetzes, sodass so eine gespaltene Genehmigungsfähigkeit, die hätte ich auch damals nirgends gefunden.
Das würde dann, vielleicht denken wir es mal zu Ende durch, trotzdem kurz, das würde bedeuten, dass die Genehmigungsbehörde dann den Erwerb von 60 Hundertsteln genehmigt. Durch den Ehemann, der ja Landwirt ist, genehmigt und möglicherweise den Erwerb von 40 Hundertsteln durch die Ehefrau, die kein Landwirtin ist, nicht.
Genau.
Also wenn man das so gespalten betrachten würde. Genau.
Und das wird ja auch im Rahmen vom Vorkaufsrecht nach dem Baugesetzbuch wird ja durchaus vertreten, dass es so eine gespaltene Vorkaufsrechtsausübung geben könnte. Das wäre dann die Konsequenz, wenn man also wirklich sagen würde, es wird gespalten betrachtet. Ich halte das nicht für überzeugend. Und man würde die 40% nicht genehmigen, dann müsste in der Konsequenz auch eine gespaltene Vorkaufsrechtsausübung, also
nur bezüglich dieses Teils. Ja.
Ich halte das nicht für überzeugend, muss ich sagen.
Ja, okay, verstehe. Und jetzt kommen wir zu der Frage, und das letzten Endes ja genau der Ansatzpunkt, den die Notarin, die uns diese Anfrage hier geschickt hat, ja auch richtig zeigt, ist das jetzt eine unzulässige Umgehung? Also irgendwie ist das doch komisch. Also wenn man sich jetzt vorstellt, die Ehefrau würde von vornherein 75% erwerben, dann wird man sagen, ja, Moment mal, das ist ja dann wahrscheinlich doch wieder ungesunde Verteilung von Grund und Boden. Dann hätten wir es ja auch innerhalb dieser Bruchteilsgemeinschaft genau umgekehrt, dann könnte die Ehefrau durchregieren. Und dann wäre gegebenenfalls die Genehmigung zu versagen und dann hätten wir auch ein Vorkaufsrecht nach dem Realisierungsgesetz. Also auf einmal ausgedrückt, ist das jetzt Schweinskram oder nicht?
Ja. Das ist tatsächlich ein ganz schwieriges Thema, was auch in der Praxis mir auch schon Bauchschmerzen bereitet hat. Es gibt da nämlich eine ganz unglückliche BGH-Entscheidung dazu. Also was ist eine Umgehung? Da findet man dann eben diese Aussage, wenn die Vertragsparteien eine bestimmte Grundbesitzveränderung statt durch eine an sich gewollte, aber rechtlich zu beanstandende Vertragsgestaltung gezielt und in unzulässiger Weise in anderer Gestalt erreichen wollen.
Also eine Umgehung ist, wenn sie was umgehen wollen.
Ja, damit kann man also nichts anfangen. Der BGH hat in dieser Entscheidung aus 2020, da ging es, glaube ich, um ein Disziplinarverfahren gegen den Notar, diese sukzessive Veräußerung von Teilflächen beanstandet. Da wurde eben genau dieser, wir hatten es ja vorhin mit den Hektargrenzen, wurde genau das zunutze gemacht und immer sukzessive, immer genau drunter veräußert. Und das war dann also plötzlich ganz böse. Das ist sehr schwierig. Also man muss richtigerweise, und da habe ich auch viel gelernt vom Udo Monreal, Referatsleiter hier, man muss immer unterscheiden, es gibt nicht die Umgehung, es gibt zulässige und unzulässige Umgehungen. Und man muss sich die Frage stellen, ob es eine unzulässige Umgehung ist. Und nur wenn dies der Fall ist, dann kann man wirklich diese Umgehungsrechtsprechung anwenden, die auch in anderen Konstellationen, Stichwort Mieter, Vorkaufsrecht oder so, wirklich dramatische Konsequenzen hat. Was man hier eben beachten muss, und da kommen wir jetzt ein bisschen, schlagen wir die Brücke zum Anfang, was sie natürlich nicht umgehen können, die beiden mit dieser Variante, ist, dass am Ende wirklich 35% bei der Frau landen. Weil was haben die im Blick? Die haben im Blick, dass nach § 4 Absatz 2 Reichssiedlungsgesetz ein Vorkaufsrecht nicht in Betracht kommt, wenn man an den Ehegatten veräußert.
Da gibt es so ein Angehörigenprivileg, wie es ja oft gibt bei so Vorkaufsrechten. Ich lese mal vor, der 4 Absatz 2 Reichssiedlungsgesetz sagt, das Vorkaufsrecht besteht nicht, wenn der Verpflichtete das Grundstück an seinen Ehegatten verkauft. Ja, also das heißt, da hätte man keins. Und das ist vielleicht deren Idee, dass die sagen, naja, bei diesem zweiten Vertrag, also vielleicht erstens haben wir schon, ja, wir haben überhaupt keinen Verkauf, weil ich schenk's dir ja.
Genau,
ja,
klar.
Dass man sagt, na, vor allen Dingen bist du ja mein Ehegatte, das heißt, die 35%, die ich dir dann noch gebe, da müssen wir ja nicht damit rechnen, dass uns da einer dazwischen gerätscht und uns das dann irgendwie wegkauft.
Ja. Da kommt aber eben genau der Punkt, dass nach dem, wir müssen ja immer betrachten, Genehmigungsbedürftigkeit und dann kommt erst das Vorkaufsrecht. Klar, also du hast recht, wenn das jetzt eine Schenkung im zweiten Schritt wäre, hätten wir sowieso keine Vorkaufsrechtsthematik. Aber das Grundstücksverkehrsgesetz kennt gerade keine Ausnahme für den Ehegatten. Also der § 4 Grundstücksverkehrsgesetz zählt auf, wann eine Genehmigung nicht erforderlich ist, da ist zum Beispiel, wenn Bund oder Land beteiligt sind, aber eben nicht die Ehegatten. Das heißt, auch wenn an den Ehegatten veräußert wird, egal ob im Wege der Schenkung, des Tauschs oder wie auch immer, wird diese Genehmigung trotzdem zu erteilen sein. Und das heißt, ich kann als Behörde verhindern, dass es an den Ehegatten geht. Und damit, sozusagen zurück zu dem Umgehungsgeschäft, würden wir uns eher dagegen aussprechen, dass man hier eine unzulässige Umgehung hat, weil dieser Endzustand, dass die Frau 75% bekommen soll, den kann ich verhindern als Behörde, weil eben die Genehmigung auch bei der Veräußerung an den Ehegatten erforderlich bleibt.
Man hat vermutlich, wenn man sich das anschaut aus dieser Perspektive, ist das eine Umgehung oder nicht, ja so den gesamten Vorgang vor Augen und im Schwerpunkt den ersten Vertrag, also diesen Kaufvertrag, wo der Ehemann 60% erwirbt. Wenn man aber sich den zweiten Vertrag mal genauer anschaut, dann sieht man, ach, der ist ja auch genehmigungsbedürftig, weil dann ja wieder Miteigentumsanteile, auch die Übertragung von Miteigentumsanteilen an solchen Grundstücken bedarf der Genehmigung. Das Grundstück ist immer noch über einen Hektar groß. Das heißt, diese Schenkung von 35% vom Ehemann an die Ehefrau sind genehmigungsbedürftig. Da schließt zwar kein Vorkaufsrecht nach dem Residuumsgesetz an, aber die Behörde hat immer noch die Möglichkeit, die ungesunde Verteilung von Grund und Boden zu verhindern. Das heißt, es kann sein, dass dieser Plan, den die da aufstellen, nicht aufgeht.
Genau, und vor allem, du hast es jetzt gerade schon en passant erwähnt, die herrschende Auffassung sagt eben, bei Miteigentumsanteilen kommt es nicht auf eine Ausrechnung des Anteils an, sondern es kommt aufs gesamte Grundstück an. Das heißt, und vielleicht ist auch das sozusagen der in Anführungsstrichen Denkfehler der Beteiligten, das ist nicht negativ gemeint, weil wenn sie sagen, ja, 35%, da bin ich unter der Hektargrenze, aber nein, nach der herrschenden Auffassung, die ist nicht unumstritten, aber nach der herrschenden Auffassung kommt es bei Übertragung von Miteigentumsanteilen auf die Größe des Gesamtgrundstücks an, sodass man also auch nicht sozusagen sich von den Prozenten her, von den Miteigentumsanteilen so runterrechnen kann, dass man gerade etwas überträgt, was jetzt in Bayern beispielsweise die Hektargrenze nicht überschreitet. Und deshalb kommt man auch mit dieser Übertragung von den Miteigentumsanteilen nicht weiter mit dem Gedanken.
Das heißt, im Ergebnis, der Plan der Beteiligten geht schon auf, insoweit als sie sagen, damit verhindern wir, dass das Vorkaufsrecht nach dem Residuumsgesetz ausgeübt wird.
Außer man nimmt natürlich eine Gesamtumgehung oder eine gespaltene Vorkaufsrechtsausübung an. Also man muss tatsächlich sagen,
wir wissen es nicht genau, aber das ist jetzt zumindest nach dieser Lösung, man kann schon zu dieser Lösung kommen, sagen wir es mal so. Also wenn man dann eben davon ausgeht, bei dem ersten Vertrag, in dem der Ehemann 60% erwirbt, kommen wir zur Genehmigungsfähigkeit, dann liegen die Voraussetzungen für die Ausübung des Vorkaufsrechts nach dem Residuumsgesetz gar nicht vor, weil wir keinen Kaufvertrag haben, bei dem die Genehmigung zu versagen wäre. Und in der zweiten Übertragung haben wir dann eben dieses Ehegattenprivileg. Das ist schon richtig, aber es ist nicht so, dass wir komplett diesen gesamten Mechanismus Grundstücksverkehrsgesetz, Reichssiedlungsgesetz aushebeln. In den Genehmigungsverfahren nach dem Grundstücksverkehrsgesetz bleibe ich weiterhin drin. Ja.
Genau, und da einfach nochmal so ein Tipp vielleicht auch an Sie in der Praxis. Also ich habe das gar nicht so selten, dass dann die Leute kommen und sagen, sie haben das und das gehört. Herr Notar, Sie können mir doch bestimmt helfen, wie man das umschiffen kann. Und ich finde es immer, man will den Leuten ja auch guten Rechtsrat geben, man will ja auch gut beraten. Aber da möchte ich eben wirklich auf diese Entscheidung BGH DNOZ 2020-953 hinweisen, die wir auch im Institut, zumindest als ich damals war, für sehr, sehr fraglich halten. Aber die an meiner Erinnerung eben ein dienstaufsichtsrechtliches Verfahren betraf. Also da hat der BGH dann schon etwas undifferenziert meines Erachtens gesagt, dass der Notar an so etwas nicht mitwirken darf. Wobei man ja eigentlich nur, wenn man wieder zulässige und unzulässige Umgehung differenziert, eigentlich nur ausgenutzt hat, dass der Landesgesetzgeber eben nicht gewisse Schranken eingebaut hat, die er ja einbauen könnte. Also man hat ja als Landesgesetzgeber die Möglichkeit. Und wenn ich so eine Hektargrenze reinschreibe und zum Beispiel wie in Bayern sagt, die letzten 3 Jahre werden zusammengerechnet, ja, dann kann ich halt nach 3 Jahren und einem Tag entsprechend weiterverfahren. Aber da würde ich Sie wirklich vor warnen, dass man da einfach ein bisschen sensibel ist, wenn die Leute so eine in Anführungsstrichen Umgehung wünschen. Nicht jede Umgehung ist unzulässig, aber eben auch aus berufsrechtlicher Sicht, da kann ich jetzt als Praktiker was zu sagen, ihr könnt als Institut
ich als DNOZ kann nichts dazu sagen. Ja.
Aber da wirklich Vorsicht walten lassen und lieber mal nachhaken, weil das sehr ungemütlich werden kann, wenn man da sich dem Vorwurf ausgesetzt sieht, dass man an einer in Anführungsstrichen unzulässigen Umgehung dann mitwirkt und die vielleicht sogar noch beraten hat dazu. Also da bin ich immer sehr vorsichtig.
Und es ist ja erkennbar eine Wertungsfrage, ob das jetzt eine zulässige oder unzulässige Umgehung ist. Also das kann man ja nicht ex ante ganz präzise mit dem Skalpell schon absehen, was da am Ende dann dabei rauskommt. Ja. Ja. Okay, ja Jonas, ich habe befürchtet, nachdem deine Gutachten immer so lang waren, das war jetzt mit 8 Seiten eigentlich eins der kürzeren, dass wir auch eine ewig lange Podcast-Folge aufnehmen werden. Wir sind jetzt bei 40 Minuten, also wir sind wunderbar in der Zeit.
Freut mich.
Hat gut geklappt. Möchtest du uns noch was mitgeben? Hast du noch Dinge aus deinem 30-seitigen DNOZ-Aufsatz zum Grundstücksverkehrsgesetz, die jetzt hier noch ergänzt werden könnten? Oder bist du damit soweit durch? Weil den Fall haben wir jetzt gelöst, würde ich sagen.
Den Fall haben wir gelöst.
Also eigentlich haben wir nicht gelöst, weil wir sagen, wir wissen es auch nicht genau. Aber wir haben zumindest einige Punkte herausgearbeitet, die einem dann helfen, das besser zu verstehen, worum es hier eigentlich geht.
Ja. Genau. Also man könnte dazu extrem viel sagen. Es sind auch wirklich erstaunlich viele Fragen ungeklärt. Ich habe das auch in der Praxis relativ häufig. Wie gesagt, ich gehe in der Praxis auf Nummer sicher, dann stellen sich viele Fragen schon gar nicht.
Klar.
Was ich eben einfach nochmal auch betonen wollte, ist diese Verknüpfung zwischen den Verfahren, diese jüngste Entscheidung des BGH eben mit der Möglichkeit, eben ausnahmsweise, dogmatisch durchaus spannend, dass man ausnahmsweise eben ein Vorkaufsrecht verhindern kann, wenn man den Antrag rechtzeitig zurücknimmt.
Also den Antrag auf Erteilung der Genehmigung nach dem Grundstücksverkehrsgesetz,
richtig,
den muss ich zurücknehmen.
Genau, weil eben diese beiden Verfahren ja verknüpft sind. Anders als, und wie gesagt, das hatte ich erst letzte Woche, wenn eben das Baugesetzbuch, wenn da das Vorkaufsrecht ausgeübt werden soll, der Vertrag ist rechtswirksam, dann habe ich keine Möglichkeit mehr zu reagieren. Das würde ich gerne für die Praxis mitgeben, würde auch gerne mitgeben, eben diese Grundbuchsperre, diese Bedeutung des Zeugnisses. Auch vielleicht, das hatte ich ja tatsächlich auch schon einmal, den § 7 Absatz 3, also man merkt, ui, das hätte man damals vielleicht genehmigen sollen.
Mhm. Ist aber wenn es eben seit einem Jahr eingetragen ist, dann und auch kein Widerspruch eingetragen ist, dann ist die Genehmigung eben als erteilt anzusehen, Zeit halt hier diese Wunde.
Genau, und vielleicht einfach noch dieses Thema mit dem Landwirt, dass man das sauber einordnen kann. Also die Frage, ob ein Landwirt vorkaufen möchte oder ob ein anderer Landwirt erwerbsinteressiert ist, ob ein Landwirt oder Nichtlandwirt erwirbt, ist eben im neuen Absatz 1 Nummer 1 Grundstücksverkehrsgesetz relevant. Und da vielleicht noch ein Tipp, ich darf ja anders als es D&I Gestaltungsempfehlungen geben, das dürfen Sie machen, wie Sie wollen. Ich persönlich schreibe tatsächlich in die Urkunde rein, wenn der Erwerber Landwirt ist. Also wenn das dann natürlich auch stimmt.
Der erklärt, dass er Landwirt ist?
Nein,
oder gehst du zu dem nach Hause und zählst die Mistgabeln?
Nein, ich zähle nichts. Nein, ich frage ihn eben, in welchem Zweck er das erwirbt, was er macht.
Mhm.
Und dann wird es eben in der Urkunde auch offengelegt. Und ich bespreche das tatsächlich mit den Beteiligten, wenn wir also über diese Grenze sind. Aber du hattest ja vorhin auch schon angesprochen.
Ach so, also du schreibst quasi dann schon rein, der Erwerber ist Landwirt. Landwirt zu sein, damit dann, wenn du den Vertrag eben, wenn du die Genehmigung nach dem Grundstücksverkehrsgesetz zu diesem Vertrag beantragst, die Genehmigungsbehörde gleich sieht, der hier auf Erwerberseite auftritt, sagt zumindest mal zu notarieller Urkunde, er sei Landwirt.
Genau, das ist natürlich jetzt nicht bindend oder so
ist
etwas.
Klar,
aber ich habe, hatte ich schon mal die Rückkopplung aus der Praxis bekommen, dass das also sehr positiv aufgenommen wurde.
Okay,
das mag sehr stark divergieren, je nachdem, welcher Region man tätig ist.
Klar.
Aber das vielleicht so ein Punkt, an dem man noch denken kann. Ansonsten, man geht eben oft auf Nummer sicher, du hast ja vorhin das angesprochen mit Grundstücksverkehrsgesetz, ASVG, im Zweifel gucke ich immer ins Gesetz rein. Wir holen im Zweifel das Negativzeugnis eben ein, auch wenn es einfach nicht ganz klar ist, weil man dann auf der sicheren Seite ist. Und das würde ich auch empfehlen, um sich gar nicht erst auf diese Fiktionswirkung verlassen zu müssen. Aber ansonsten ist es einfach eine spannende Thematik, auch wenn dann eben dieser Bescheid reinflattert, die Frist wird verlängert.
Ja, dann wird man plötzlich hektisch.
Genau.
Ja, da ging doch was, wie war das noch? Ja, und dann fängt's an. Ja. Also in der Tat, man hat es praktisch natürlich, je nachdem, wo man amtiert, häufiger oder weniger häufig, aber es ist dann doch immer wieder interessant, wie wenig es dazu gibt. Es gibt ja eigentlich nur diesen einen großen Kommentar von Netz herausgegeben und jetzt eben euren sehr lesenswerten neueren Aufsatz, auch nicht Dankeschön. Allzu viel Rechtsprechung eigentlich. Also das muss man auch sagen,
und
auch taucht gar nicht so häufig vor.
Und es kommt in der Praxis doch vor. Vielleicht noch eine letzte Sache,
ja.
Ohne die Folge ausufern zu lassen. Also was wir immer wieder
jetzt
haben,
geht's los.
Ist das Thema bei Überlassungen. wenn die Grundstücksverkehrsbehörde dann nicht genehmigen möchte, wenn man Rückforderungsrechte einbaut. Also das vielleicht nur ganz kurz angeteasert.
Ach, das
an
hatten
der
wir
Stelle.
Auch schon ein paar Mal als Anfragen bei uns. Ja,
das ist tatsächlich im Moment bei uns auch ein Thema, weil dann
wird
irgendwie der Betrieb, also Hofübergabe, habe ich relativ oft habe ich immer mal wieder eine Hofübergabe. Und dann kommt eben so standardmäßig die Rückforderungsgründe, da muss man darauf hinweisen, gerade bei uns in der Region, ist also, das sind die Landratsämter, die ja bei uns da zuständig sind, relativ streng, was diese Vereinbarung von Rückforderungsrechten angeht und halten das dann teilweise nicht für genehmigungsfähig.
Und nach dem Motto, der Landwirt kriegt es ja nicht wirklich, sondern der Landwirt muss ja damit rechnen, dass es ihm dann der jetzt nicht mehr Landwirt dann irgendwann wieder wegnimmt oder wie?
Und okay, das ist tatsächlich, also ich glaube, wenn man das mal wirklich untersuchen würde, wäre das sehr differenziert zu betrachten, gar nicht so einfach. In der Praxis umgeht man es einfach. Man sagt den Leuten, die wollen das nicht, wollt ihr zur Not in die Beschwerde. Die meisten wollen nicht in die Beschwerde gehen und dann macht man die Rückforderungsrechte meistens nicht nach Rücksprache mit den Beteiligten.
Aha.
Also deshalb ist nach meiner Kenntnis dazu auch keine Rechtsprechung. Ich habe allerdings gehört, dass wohl ein Kollege jetzt wirklich mal ins Rechtsmittel gehen möchte. Also das einfach nur so als angeteasertes Thema, das gerade in diesem Kontext Grundstücksverkehrsgesetz, da spielt schon viel Musik.
Ja.
Und einfach eine spannende Frage. Und ansonsten freue ich mich wirklich riesig, dass ich heute eingeladen worden bin.
Jetzt kannst du nächste Woche die Folge gar nicht hören, weil du weißt, was dann kommt.
Genau. Ich freue mich wirklich riesig. Ich finde es auch ganz toll, dass du das ins Leben gerufen hast, Andreas. Und glaube, dass ich im Namen vieler Hörer sagen kann,
besten dass ihr
das ganz großartig macht.
Vielen Dank. Dann nochmal den Sack zu nach 45 Minuten. Schön war's, lieber Jonas. Vielen Dank. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder.